Heute ist es soweit. Wir rollen den roten Teppich aus für eine neue Folge vom Beauty Business Talk, die es heute ziemlich in sich hat. Denn unser Gast Patrick Maldinger hat eine Geschichte, die so bunt ist wie seine Make-up-Palette. Vom harten Leben bei der Bundeswehr zum Glanz und Glamour als Make-up-Artist der Stars. Patrick hat in diesem außergewöhnlichen Sprung gewagt und teilt heute mit uns, wie er es geschafft hat. Und ich kann euch eins sagen, in dieser Folge packt Patrick aus. Wie fühlt es sich an, plötzlich von der strengen Disziplin der Armee in die kreative Freiheit der Beauty-Welt zu springen? Wie hat er es geschafft, sich in einer Branche voller Glitzer und Glamour einen Namen zu machen? Und was treibt ihn an, immer wieder Neues zu wagen? Also haltet die Make-up-Pinsel bereit, denn Patrick gibt nicht nur Einblicke in seine beeindruckende Karriere, sondern teilt auch seine besten Tipps und Tricks. Von der Kunst, das perfekte Make-up zu zaubern, bis hin zu den Geheimnissen, wie man heutzutage als Make-up-Artist erfolgreich durchstarten kann. Und weil das Leben nicht nur aus Schönheit besteht, sprechen wir auch über die Wichtigkeit von Auszeiten, die Balance zwischen Beruf und Privatleben und warum es so entscheidend ist, auf die eigene Gesundheit zu achten. Patrick erzählt, wie er gelernt hat, auf die Signale seines Körpers zu hören und warum jeder Tag ein guter Tag ist, um sich selbst etwas Gutes zu tun. Beauty Business Talk präsentiert Patrick Maldinger, ein Mann, der beweist, dass im Leben wirklich alles möglich ist, wenn man nur den Mut hat, seinen eigenen Weg zu gehen. Viel Spaß mit der Folge. Patrick, erzähl doch mal so ein bisschen mal von deinem bemerkenswerten Übergang. Und zwar von der Bundeswehr zum Make-up-Artist. Was hat dich zu diesem Wechsel inspiriert?
Das hatte ich gerade gestern auch bei einem Interview erzählt. Ich war ja 8 Jahre Soldat, also Stabsunteroffizier bei der Bundeswehr, war auch im Kosovo im Auslandseinsatz, Sportabzeichen Gold, Schützenschnuren Gold, war ein sehr guter Soldat und wollte eigentlich zur Polizei, Bundesgrenzschutz, Zoll. Und ich muss aber ehrlich gestehen, mich interessiert Politik halt gar nicht. Also ich bin Praktiker, aber Gesetzeslagen lernen, Paragraphen lernen, habe ich gedacht, boah, nee, das ist gar nicht so meins. Und mein bester Kumpel bei der Bundeswehr, dem seine Mutter hat einen Wellnessbereich eröffnet. In Mannheim, in Monnem. Und im Dorint-Hotel. Und sie hat gemeint, aus Spaß, du bevor du nichts findest, dann komm doch zu mir und fang bei mir eine Ausbildung an. Na, ich habe halt gedacht, ja, warum nicht? Also ihr Sohn ist wie ein Bruder für mich gewesen. Sie wie so eine Art Ersatzmama. Wir haben uns super verstanden. Ja, komm, mach mal einfach. Scheiß drauf. Dann habe ich meine Sachen gepackt, bin nach Mannheim gezogen und dann haben wir überlegt, also, was könnte man machen? Und im Dorint-Hotel war ein Pool mit drin, also hätte ich medizinische Bademeister lernen können oder Kosmetiker. Ja, die beiden standen zur Auswahl.
Medizinischer und, Bademeister auch noch nie gehört.
Genau. Und vielleicht entweder wäre ich mit einer Rettungsboje rumgelaufen wie Baywatch oder jetzt halt eben mit dem Schwingpinsel. Die zwei Optionen standen offen. Und da haben wir halt beide entschieden, komm, Wellnessbereich passt eigentlich Kosmetiker am besten. Habe ich dann beworben auf der Kosmetikschule im Hoppenlau in Stuttgart und bin auch tatsächlich der erste staatlich anerkannte männliche Kosmetiker in Baden-Württemberg. Hat vor mir noch keiner durchgezogen und ich war mit 25 oder 23 Frauen 3 Jahre in der Klasse. Und da lernt man sehr viel über Frauen. Es war sehr spannend. Und ich kann euch eins sagen, ja, wenn alle denken, Männer untereinander sind derb beim Reden, dann glaubt nicht, was Frauen untereinander reden. Also so ging es los. Und während der Ausbildung habe ich dann geschaut, ich habe Wellnessmasseur noch gelernt. Und parallel hat sie, also die Mutter von meinem Kumpel, gesagt, komm, ich zeig dir mal, wie man schminkt. Und bei der Bundeswehr ist so, alles, was ich in der Zeit mache, bezahlt die Bundeswehr auch im Nachhinein, so ein paar 3 Jahre noch. Mhm. Und da habe ich gedacht, komm, ich mache jetzt gleich eine richtige Ausbildung zum Make-up-Artist. Hab gesucht und um die Ecke war Reza Schari, also Amir und Reza Schari, das war eine Edelparfümerie. Bin hin, hab gesagt, hier, ich würde gerne Make-up-Artist lernen bei euch. Und die haben gemeint, ey, hast du nicht Bock, bei uns anfangen zu arbeiten? Oder also mach doch deine Lehre bei uns weiter. Na, ich gedacht, ja, komm, ja, okay. Also habe ich gewechselt dann zu Amir Reza Schari und da ging es dann los. Erster Kontakt zu Prominenten, tiefer in die Schminkmaterie eingetaucht, sehr viel geshootet und das war der Einstieg, ja.
jetzt hast du ja erzählt, du warst der erste männliche Kosmetiker. Ja. Was waren so denn die größten Herausforderungen für dich, die du da erlebt hast?
Herausforderungen tatsächlich gar nicht, weil es war sehr spannend, mit so vielen Frauen in der Klasse zu sein. Ich war immer ein schlechter Schüler, aber wenn du mal mit 29 Jahren nochmal auf eine Schule gehst, dann lernst du ganz anders. Und ich muss dir sagen, ich hatte die besten Noten. Also ich war jetzt kein Einserschüler. Ich hatte, glaube ich, im Schnitt knapp eine 3, aber das hatte ich noch nie in meiner Schulkarriere. Und das war sehr spannend. Die Herausforderung kam natürlich erst später in der Selbstständigkeit. Aber während der Ausbildung war alles cool, muss ich sagen. Mhm. Und ich habe nur sehr viel gemacht im Bereich Schminken, um schneller voranzukommen. Ja.
Okay, das heißt, Reza Shahri, kann man da sagen, dass das so dein erster Mentor war auf deinem Weg?
Ja, definitiv. Mhm. Reza hat auch eine sehr eigene Art vom Schminken, von der Vorgehensweise am Kunden. Was mich aber viel mehr fasziniert hat bei Reza, ist, wie er Parfüms verkauft hat. Denn er hat so ausgefallene Düfte gehabt und er hat immer gemeint, Patrick, wenn du einen Duft verkaufst, dann ist völlig egal, ob da Limone, Bergamott, Amber und keine Ahnung was drin ist, sondern erzähl Geschichten. Es ist egal, ob die stimmen oder nicht, aber du musst dem Kunde eine Geschichte in den Kopf applizieren, damit, wenn du dann den Duft sprühst, der Kunde an diese Story denkt und sagt, jawohl, da bin ich gerade. Und immer wenn er Düfte präsentiert hat, dann waren immer so Geschichten dabei. Stell dir mal Folgendes vor. Du läufst gerade am Strand entlang. Die Sonne scheint von der rechten Seite. Das Meer fängt an zu rauschen. Auf der linken Seite riechst du diesen schönen, weichen Duft oder warmen Duft von einer guten Sonnenmilch und bla, bla, bla. Und auf einmal sprüht er den Duft und denkst dir so, boah, ich bin gerade am Meer. Was ist denn das für ein geiler Duft? Ja, so. Also, der konnte das natürlich um Welten besser. Aber ja, das war ein prägender, also keine Herausforderung, sondern eher ein Moment, wo ich ja, wo geprägt hat, ja, Verkaufen über Emotionen.
Also vor allem Storytelling, um Storytelling, ja. Düfte zu verkaufen. Storytelling ist, denke ich, auch eine bekannte Verkaufsart, die sicherlich auch irgendwie jeder nutzen kann, nicht nur in der Parfümerie, sondern auch in der Beauty-Branche, ja, wo man Geschichten halt mit reinnehmen kann, vielleicht auch Geschichten von Kunden. Wir haben zum Beispiel bei uns in den Instituten visuelle Geschichten mit eingebaut, indem man beispielsweise auch zeigen kann, wir kennen ja alle die klassischen Vorher-Nachher-Bilder, ja?
Ja.
Aber spannend ist es doch auch, so ein bisschen mehr als nur dieses Vorher-Nachher-Bild zu bekommen, sondern es vielleicht in so eine persönliche Geschichte zu verpacken, wo man erstmal die Frau sieht, die mit ihren Augenbrauen kommt und diese ja jetzt gemacht haben möchte, durch ein Permanent-Make-up oder ein Microblading. Und sie bekommt erstmal eine Augenbinde, ja, sodass sie das Ergebnis nicht sofort sehen kann, sondern erst danach bekommt sie einen Spiegel in die Hand und dann wird ganz langsam die Binde abgemacht. Und so entwickelt man ja auch eine kleine Geschichte, eine kleine persönliche Geschichte. Und dann gehen auf einmal die Emotionen los, ja. Viele Frauen, also ich würde behaupten, 70-80% der Frauen haben angefangen zu weinen, weil sie diese Veränderung auf einmal sehen. Ja, und daraus entsteht dann auch eine richtig emotionale Atmosphäre, ja, auch für den Kunden. Und das dann auch fürs Marketing zu nutzen, ist eine super spannende Sache. Ja.
Absolut. Das war, wo ich damals bei HSE als Experte geschminkt habe im Fernsehen, war bei der Moderationstraining, sondern wie agierst du vor der Kamera, wie musst du den Kunde abholen über die Kamera, weil wir verkaufen alle über unsere Persönlichkeit und über die digitale Welt ist es ja etwas schwerer und eine Herausforderung, den Kunde zu catchen. Und da spielt eben dieses Storytelling eine ganz große Rolle. Und man wurde mir von Anfang an immer schon gesagt, Patrick, egal wie du es machst, aber überlege dir für jedes Produkt, was du im Fernsehen verkaufst, eine Geschichte. Am besten ist natürlich, sie ist wahr, weil dann sprichst du ganz anders. Aber wenn du noch keine Geschichte hast zu dem Produkt, dann stell dir etwas vor, wie es gewesen wäre. Also nichts einfallen lassen, was nicht stimmt. Das Ergebnis und die Geschichte muss stimmen. Aber du brauchst eine Geschichte, um zu transportieren, wie geil das Produkt ist, weil es viel greifbarer ist nachher. Und das ist eben das, was du sagst. Ja, so Kundengeschichten, Kundenergebnisse. Merkt euch das und transportiert das nach außen.
Ja, definitiv sehr cooler Tipp. Dazu kommen wir vielleicht später auch nochmal, wenn es um Business-Tipps gibt. Lass uns nochmal kurz zurück zu deiner Story. Kannst du so einen Moment beschreiben, in dem du wusstest, dass Make-up dann auch wirklich so deine wahre Leidenschaft ist? Weil so wie es sich das anhört, bist du ja irgendwie reingerutscht durch Dinge, die passiert sind. Und,
genau.
Ne, mach doch mal. Und naja, gut, warum nicht?
Richtig.
Beschreib doch gerne mal den Moment.
Ja. Also ich sage ja immer, die drei Farben Camouflage bei der Bundeswehr haben mir immer nicht ausgereicht und darum wollte ich einfach experimentieren und mehr Farben zur Verfügung haben und habe nachher Make-up-Artist gelernt, aber das ist einfach immer nur so ein bisschen so ein Running-Gag, weil ich bin nie auf die Welt gekommen oder in meiner Jugend habe gedacht, boah, ich werde das Make-up-Artist, total geil, sondern das war eben ins kalte Wasser geschmissen. Aber wo ich dann Blut geleckt habe, war der Moment, ich bin in meiner Jugend, also ich bin sehr schüchtern, ich war nie dieser Typ, der vorne stand, sondern immer im Background. Und auf einmal durch das Schminken war ich in Positionen wie Backstage mit Promis, mit hübschen Frauen, Models. Und das war schon cool irgendwie, so als Mann, klar. Mhm. Und da habe ich gedacht, hey, das ist irgendwie total geil. Und vor allem auch, wenn du Menschen, und das fand ich auch immer schön, zum Beispiel bei Hochzeiten, durch deine Handschrift mit so glücklich machen konntest, dass Tränen geflossen sind, weil sie sich so schön gefunden haben. Und das waren so Dinge, wo ich gedacht habe, ey, das ist schon geil. Und ich finde immer, du kannst dich in alles reinarbeiten und auch eine gewisse Leidenschaft entwickeln, auch wenn es nicht dein Kindheitstraum ist. Weil es gibt Erfolgsstories, da ist schon als Baby hat man angefangen mit Schminken und keine Ahnung was. Aber es bei mir ist gar nicht der Fall, sondern das hat sich später entwickelt. Durch das Machen, durch das Tun sozusagen, ja.
So wie ich das raushöre, hat also dieses Thema mit Promis arbeiten, auf Events sein, dieses Internationale und unterwegs zu sein, das hat, oder würdest du sagen, dass das eine große Rolle gespielt hat für dich, um da weiterzumachen und dass du da Blut geleckt hast, sage ich mal, diese Leidenschaft weiterzumachen? Ja.
Absolut, weil vielleicht kommt es auch ein bisschen, mein Vater hat gemalt, so hobbymäßig, da war so die kreative Ader schon so ein bisschen verankert in mir und ich denke mal einfach dieses Red Carpet, auf einmal stehst du da und hast Zutritt zu Bereichen, wo andere nicht reinkommen, du sprichst auf einmal mit einem Promi, als wie wär's dein Kumpel oder eine Freundin von dir, die du einfach nur aus dem Fernsehen kennst, oder das hat mich so geflasht. Irgendwie, weil vom schüchternen Typ hin damals zu Anzug, ich habe immer eine ausgesehen wie jemand von Man in Black nachher, also Reza hat mich dann auch eingekleidet. So. Und das hat das Selbstwertgefühl natürlich extrem auch gepusht nachher. Das war schon spannend, die Zeit, ja.
Gibt es eine coole Story mit einem krassen Prominenten oder etwas, was dir jetzt so einfällt, wenn du so drüber nachdenkst, was für Promis du schon getroffen hast?
Eine krasse Story eher nicht, aber was ziemlich Cooles. Also es gab, jetzt muss ich überlegen, wie die geheißen hatte. Die kennt man das wahrscheinlich nicht mehr. Das ist die war früher bekannt als Schauspielerin. Das war aber eine Frau, die hat sich eigentlich immer nur von Horst Kirchberger schminken lassen. Das war so ihr, also wenn jemand vor Ort schminkt, dann immer nur Kirchberger. Er hatte aber keine Zeit zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und ich musste das übernehmen. Und wo ich unten stand, hat man schon zu mir gesagt, oh Patrick, boah, das wird jetzt eine harte Nummer, weil die ist sehr, sehr schwer zu schminken und sehr anspruchsvoll und so alle so viel Glück, bla bla bla. Und ich habe schon gedacht, so ey, was ist denn los? Hui, okay, krass. Ey, und das war aber ein so geiles Gespräch. Und da war dann der Sohn, das war so geil. Der kleine Sohn kam nachher ins Badezimmer rein. Und wir alle wissen, Kinder sind verdammt ehrlich. Und dann hat sie folgenden Satz gebracht, hat gesagt, ich nenne ihn jetzt mal Max, weil ich weiß nicht, wie er heißt, aber Max, komm mal her. Und wie findest du das Make-up von der Mama? Und er guckt sie an und sagt, du siehst gut aus. Und ich denke mir so, Jackpot. So, Gott sei Dank. Und das fand ich halt geil. Das war so ein positiv prägendes Ergebnis. Ein Negatives war zum Beispiel nur, da weiß ich es aber auch nicht mehr, es gibt immer so Promis, die sind bekannt durch Dschungelcamp, wie heißen ja, so diese ganzen
Trash-Promis, meinst du?
Ja, Trash-TV. Da war ein Mädel dabei, ein Junges, Und ich habe mir nur gedacht, wie arrogant kann man denn sein, die Nase bis nach oben. Und die wollte, also du konntest mit der gar nicht so richtig arbeiten, die wollte auch gar nicht. Ja, also wirklich hochnäsig. Und das war dann so ein Negativbeispiel, was bei richtigen Promis nie vorkommt und nie vorgekommen ist. Ja.
Du bist ja jetzt nicht nur du schminkst ja nicht nur Promis.
Nee, gar nicht.
Du hast ja auch viele, viele andere Kunden.
Ja.
Und du hast auch als Juror oder bist bis heute ja auch als Juror bei nationalen, aber auch internationalen Make-up-Meisterschaften, da bist du unterwegs, wirkst da mit. Was suchst du so in den Arbeiten der Teilnehmenden?
Genau, also eigentlich diese Promi-Geschichte, es war immer nur, weil es sich ergeben hat. Ich schminke jetzt aber niemand als Haupt-Promi-Stylist oder so, sondern es war immer nur bei Events und. Aber dieses Unterrichten, Coachen ist ein ganz großer, wichtiger Part von mir und da eben auch als Jurymitglied bei den Meisterschaften tätig zu sein. Und das Interessante ist vielleicht, wichtig ist immer, ob man das Thema getroffen hat. Und das kann ich nur jedem empfehlen, wo mal bei einer Meisterschaft mitmachen möchte. Wenn du gewinnen möchtest, dann mache nicht das geilste Make-up, sondern treffe das Thema zu 100%. Weil so viele haben geile Make-ups gemacht, aber sind komplett am Ziel vorbeigeschossen und haben sich dann gewundert, dass jemand gewonnen hat, wo auch ein schönes Make-up gemacht hat, aber nicht so aufwendig und nicht so kreativ, aber einfach das Thema getroffen hat. Und das kann ich jedem empfehlen. Willst du gewinnen, treffe das Thema zu 100%.
Nice. Du hast ja jetzt darüber gesprochen, du coachst ja auch, also gibst auch Trainings, bist mehr in dieser Rolle heutzutage. Die Methode nennst du ja auch die Make-up-Rocker-Methode. Oder die hast du ja jetzt umbenannt. Die hieß vorher so, ne? Die heißt jetzt die Starline-Methode, glaube ich.
Genau, Starline-Methode, ja.
Also von der Make-up-Rocker-Methode zur Starline-Methode. Wie unterscheidet diese sich denn jetzt, sag ich mal, von so traditionellen Schminktechniken, ja? Weil Make-up gibt es ja jetzt nicht erst seit gestern, ja? Sondern da gibt es ja viele, viele verschiedene Techniken, Dinge, die man so in der Ausbildung vielleicht standardmäßig lernt. Wie unterscheidet sich denn deine davon?
Ja, also den Schuh kannst du dir ja anziehen sozusagen, weil die Idee ist ja auf dir, auf dich aufgebaut. durch ein Gespräch mit dir kam die Starline-Methode zustande, weil du mich damals gefragt hast auf einer Messe, ey, was ist denn eigentlich so dein USP? Also was ist deine Besonderheit beim Schminken? Und ich habe erst gar nicht gewusst, was ich sagen soll. Habe gedacht, keine Ahnung, und habe halt mal erzählt, was ich mache und was ich tue. Und dann hast du gesagt, ja, das ist doch deine eigene Methode, oder? Ich so, ja, ist meine Methode. Ja, und warum nennst du das nicht so? Ich so, ja, hast du recht. Und da kam das, also vielen Dank an dich für den Arschtritt und den Hinweis, da mehr rauszuholen. Und was das ist, wo ich immer geschminkt habe früher, zum Beispiel, es fing an bei Hochzeiten, dass die Hairstylistin immer die Haare gemacht hat. Und wenn mein Part gekommen ist, ich immer die Zeit aufholen musste in meinem Make-up. Das heißt, ich musste immer sehr schnell schminken. Egal, wo ich war. Und entweder war das reiner Zufall, aber es war eigentlich immer so. Und da habe ich halt gelernt, schnelle Techniken am Kunden umzusetzen, um einfach, damit die Person natürlich zu ihrem Termin kommt und rechtzeitig auf die Bühne kommt, etc. Und da habe ich festgestellt, dass Schminken, das, was man in der Schule lernt, viel zu aufwendig ist und oftmals auch gar nicht machbar ist bei der Masse an Menschen, die dir eigentlich das Geld bringen. Weil, sind wir mal ehrlich, das 16-jährige Topmodel mit offenen, schönen Augen, volle Lippen, schön definierte Wangenknochen und. Ja, die ist Make-up-affin und tobt sich gerne aus im Bereich Make-up, aber die kauft ihre Sachen im DM und hat bestimmt keine 160 oder 300 oder 400 Euro, um eine Make-up-Beratung bei dir zu buchen. Also ist sie ja eher die Zielgruppe 30, 40 plus. Und die wollen es mittlerweile aber einfach, unkompliziert, schnell, haben Schlupflied, Falten, Rötungen, also einfach die normale Frau von nebenan. Und diese Art der Schminkmethode, die Starline-Methode, die kannst du eins zu eins an jeder Person umsetzen. Und ich schminke seit 17 Jahren, egal ob es eine Prominente ist oder die Nachbarin von nebenan oder eine Braut, immer genau gleich. Und es funktioniert. Und das habe ich dann digitalisiert und habe das jetzt eben mal runter reduziert, dank deiner Idee, daraus eben dann die Starline-Methode zu machen, wo ich zeige, wie einfach Schminken sein kann, wenn du es auf das Nötigste reduzierst, aber trotzdem an jeder Frau, egal ob 16 oder 60, ein perfektes Make-up generieren kannst, und zwar egal ob nude oder smoky eyes.
Ja, krass. Das Coole ist, weißt du, das Coole ist einfach, du arbeitest sehr stark mit Feedback. Ja? Das heißt, wenn man dir Feedback gibt und du dir gewisse Sachen anschaust, dann bist du umsetzungsschnell. Und das ist eine Eigenschaft, die so wichtig ist heutzutage. Ja. Ja, weil da draußen sieht man so viele, die halt Wissen konsumieren. Mhm. Am Ende sagen sie wissen alles, aber nichts davon haben sie umgesetzt. Ja. Und das ist jetzt auch eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Und zwar, was würdest du jemandem raten, der jetzt gerade so seine Karriere als Make-up-Artist beginnt?
Ja, also das Wichtigste ist in der heutigen Zeit, dass du auf jeden Fall in die Sichtbarkeit kommst. Aber bevor du das machst, natürlich auch eine gewisse Art der Sicherheit selber bekommst. Und ich kann dir nur raten, such dir einen Fotografen, tob dich aus und schmink, dass das Zeug hält. Also experimentiere. Das Einfachste, was du machen kannst, ist, du kaufst dir die Vogue, die Elle, irgendein Magazin, wo Make-ups drin sind, schau dir das Make-up ganz genau an, analysiere und stelle dir vor, wie du zu diesem Ergebnis kommst und schminkst einfach nach. Das ist das stärkste und beste Learning, was du machen kannst, weil du dir selber Gedanken machst und vor allem auch selber probierst. Ich höre so oft immer, ja, heute macht man das und das nur so. Beispiel Concealer. Und ich denke mir immer, das stimmt doch gar nicht, weil das eine passt zu der Person, das andere passt zu der Person. Also was ist das für ein Bullshit? Und das wird oftmals auch von erfahrenen Make-up-Artisten erzählt. Aber wenn du es eben nicht probierst, weil du es hörst von irgendjemand, dann bekommst du nie das eigene Ergebnis. Und darum heißt es machen, machen, machen. Und ich glaube, das habe ich schon indirekt richtig gemacht damals. Alles, was du machst, dokumentiere es. Selfie, Making-of, Vorher-Nachher-Ergebnisse. Wie gesagt, Kooperationen, TFP-Shootings. Heißt, such dir Model, Fotograf. Jeder gibt seine Leistung mit rein. Am Schluss bekommt jeder was davon. Kann da damit werben und. Vielleicht vernetzen, verlinken. Aber ich habe am Anfang so viel gemacht in dem Bereich, dass ich halt ruckzuck extrem sicher geworden bin. Und damals, während ich noch in meiner Ausbildung war zum Make-up-Artist, bereits schon andere ausgebildet habe. Also wirklich schnell. Und dann, wenn du Materialien hast, wo du ein bisschen was zeigen kannst, nutze Social Media, Instagram, geh da voll rein, mach dir ein Profil, da ist ja dein Coaching wirklich extrem geil. Dieser Instagram-Crashkurs zum Beispiel, wie habe ich nämlich auch lange nicht berücksichtigt, dass ein Instagram-Account aufgebaut werden muss wie eine kleine Mini-Homepage, so fast schon SEO-optimiert. Und darüber du einfach in die Sichtbarkeit gehst, Spuren hinterlässt, auf andere Seiten kommentierst, die deine Zielgruppe beinhalten. Also du musst halt einfach machen und die sozialen Medien auf jeden Fall nutzen für dich, ja.
Jetzt hast du auch wieder eine geile Überleitung. Also du spielst mir richtig in die Karten heute, Patrick. Keyword Social Media, ja? Ja. Welchen Einfluss hatte denn Social Media jetzt bei dir, also bei deinem Erfolg, den du ja jetzt heute hast? Ja. Was würdest du sagen, wie groß ist da die Wirkung von dem Ganzen?
Ich glaube schon groß. Warum ich glaube? Weil ich das natürlich nicht zu 100% messe, weil da bin ich ein bisschen nachlässig. Ich gebe jetzt irgendwo keine Links mit zum Beispiel Tracking-Codes etc. Rein, wo ich das nachprüfen kann. Das sollte man aber machen. Aber ich weiß, dass viele natürlich immer sagen, oh, ich kenne dich von da, ich habe schon so viel gesehen von dir. Ich verfolge dich schon seit 2-3 Jahren. Also wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dann ist das Feedback immer da. Und ich muss natürlich sagen, die meisten verkauften Leistungen ist immer rückzuführen auf Social Media. Wenn ich Ad schalte, wenn ich live gehe, wenn ich mit den Menschen spreche, das funktioniert immer am besten, weil der Mensch kauft vom Mensch. Und darum spielt es schon eine extrem große Rolle, weil du natürlich dadurch Bedarf generieren kannst, wo noch keiner ist. Also wenn ich jetzt auf Google oder mit meiner Homepage, was die Grundvoraussetzung ist, das ist deine digitale Visitenkarte, aber ich sage immer dazu, das Hoffnungsmarketing, weil wir hoffen, dass wir gefunden werden, und auf Social Media kannst du eben schon vorher Bedarf generieren, bevor man dich sucht. Und das ist, glaube ich, schon ein großer Punkt, der dafür gesorgt hat bei mir, dass die Menschen mich wahrnehmen und meine Leistung kennen, mich als Person, weil, ja, die müssen mich ja mögen, um mit mir zusammenzuarbeiten. Und darum, es ist und bleibt ein unglaublich wichtiger Punkt.
Denkst du, dass es überhaupt heute noch möglich ist, erfolgreich in der Beauty-Branche zu sein, ohne Social Media?
Jein. Am Anfang kann es natürlich schon sein, dieses klassische Mund zu Mund, jetzt kommt eine Person, die empfiehlt dich weiter über ihre Freundin und, und. So, das ist schon so ein ganz großer Punkt, wo immer noch wichtig ist, und auch Google, manche suchen, man wird da gefunden. Aber langfristig gesehen ist das unabkömmlich, weil jemand, der noch nicht Kunde bei dir ist, nutzt ja, ich weiß, oh, wo war das, wenn ich jetzt die Zahl im Kopf hätte, es gibt eine Statistik, wie viele Menschen in der heutigen Zeit Social Media nutzen. Und eigentlich kann man sagen, so gut wie jeder. Das war so, ohne eine Zahl zu nennen. Und wenn jetzt jemand, ein Studio in deiner Nachbarschaft oder ein Make-up-Artist Social Media mehr versteht und das Tool nutzt, auf einmal blockt die Person bei deinem potenziellen Kunden auf. Und auf einmal setzt die Person, also dein Mitbewerber, ihm in den Kopf, boah, das ist möglich, geile Behandlung, das kannst du machen und. Und bevor er nach dir sucht, geht er aber zu der Person, weil darüber Vertrauen aufgebaut ist. Und das wird ein immer wichtigerer Punkt. Darum gibt es aktuell junge Mädels, die viel steiler und schneller die Karriereleiter hochsteigen, weil sie das Social-Media-Game richtig verstehen und wissen, wie man zum Beispiel Instagram verwendet und dadurch halt eben Kunden abgreifen kann. Und es geht nicht mehr ohne. Ja, am Anfang, wie gesagt, vielleicht schon, aber nicht dauerhaft. Du musst dich mit dem Thema beschäftigen.
Okay, cool. Das heißt, zusammenfassend, wie sollte ich vorgehen, um erfolgreich in der Beauty-Branche zu sein? Vor allem jetzt als Make-up-Artist. Punkt Nummer eins, Netzwerk ausbauen. Das heißt, ja. Fotografen suchen, Models suchen, mit denen vielleicht einen coolen Deal finden. Oder am Anfang halt vor allem vielleicht auch viel kostenfrei anzubieten, um erstmal ins Training zu kommen, immer wieder zu üben, seine eigene Technik vielleicht auch finden, Erfahrung sammeln. Sich überall markieren lassen, zumindest in den Stories oder einfach Credits dafür bekommen. Punkt zwei ist, alles zu dokumentieren, Fotos schießen zu lassen, Fotos machen, Testimonials reinholen, vielleicht die anderen mal fragen, hey, würdest du ein kurzes Video für mich machen, wo du kurz beschreibst, wie die Zusammenarbeit mit mir war. Und dann Punkt Nummer drei, der größte Hebel, um schneller zum Erfolg zu kommen, und zwar Social Media zu nutzen. Plattformen wie Instagram, denke ich, für Make-up-Artist eins der spannendsten Plattformen. Und dort einfach seine Arbeiten posten, mit Stories machen, die Leute begleiten, mitzunehmen. Ich glaube, das waren so die drei wichtigsten Punkte. Hast du da noch was zu ergänzen?
Genau, also vielleicht noch ein kleiner Zusatz, während du es erzählt hast, ist mir das eingefallen, weil das ist auch so bei mir geblieben damals von Reza, wo ich bei ihm angefangen habe, die Lehre weiterzumachen, habe ich eine Aufgabe bekommen, und zwar, hol uns Neukunden rein, also für unser Studio. Und dann habe ich eine Mappe erstellen müssen, wo ich die Firma Reza Shari drin präsentiere, mit was machen wir und. Und dann war die Aufgabe, such interessante Partnerschaften, geh rein, stell dich vor und schau, dass wir deren Kunden, also ich gebe dir ein Beispiel, Hotels. Um das Ganze außenrum waren Steigenberger Hotel, Dorint Hotel, so Luxushotels. Also bin ich rein zur Rezeption, habe gesagt, hey, könnte ich mit eurer Marketingabteilung mal sprechen? Ich würde euch gerne mal was präsentieren, was vorschlagen, was euch zugutekommt. Dann kam die Marketingchefin, habe einen Termin ausgemacht, da habe ich gemeint, hier schau, ich bin hier von Reza Shari, Parfümerie, ich bin Make-up-Artist und wir würden euch gerne kostenfrei was anbieten, weil eure Mitarbeiter sind doch eure Aushängeschild. Und ich denke mal, umso schöner natürlich euer Mitarbeiter unten an der Rezeption, der erste Eindruck zählt, natürlich wirkt, schönes Lächeln, schön geschminkte Haut und. Dann ist das doch auch nochmal gleich so ein Abholpunkt für euer Hotel und der Kunde ist gleich nochmal viel glücklicher und strahlt viel mehr. Und wir würden gerne euren Mitarbeitern kostenfrei Beratungen anbieten, Styling-Beratungen, Haare, Make-up. Wie wäre das für euch? Und ich so, hey, cool, geile Idee. Ja klar, machen wir. Ja, und so habe ich jedes Hotel abgeklappert, haben solche kostenfreie Workshops angeboten. Darüber sind Neukunden natürlich draus geworden. Und dann ging wieder so dieses Netzwerken der Streufaktor los. Und das habe ich immer gemacht. Nochmal ein Beispiel, hier in Ravensburg, also nicht hier, sondern da, wo ich gewohnt habe, da gab es eine Zeitung, regionale Zeitung. Und wir wussten, ey, da schaut jeder rein. Ist einfach noch eine Kleinstadt, Zeitung, wird da halt noch gelesen. Also haben wir Kontakt aufgenommen und haben den Deal vorgeschlagen, haben gemeint, hier, wir sind zwei Stylisten, eine Friseurmeisterin, ich als Make-up-Artist. Habt ihr mal Lust, dass wir euch mal mit auf die Reise nehmen? Wie fühlt sich denn der Job von einem Model an, wenn es darum geht, auch eine komplette Typverwandlung zu machen? Schickt uns eine Redakteurin, wir stylen die komplett kostenfrei. Haare, neue Farbe, neuer Schnitt, geiles Make-up, neue Klamotten, haben Kooperationspartner mit reingeholt. Und die fanden das so cool, dass sie das Ganze dann dokumentiert hat, weil die Moderator, die Redakteurin natürlich selber drin war nachher in dem Gefühl. Und wir hatten 2,5 Seiten, das kostet normalerweise richtig Geld, hatten wir kostenlos einen riesen Artikel über uns drin mit diesem Umstyling. Und so habe ich immer überlegt, wie kann ich anderen Menschen etwas Gutes tun, um selber daraus natürlich zu profitieren am Schluss? Ja. Und das war viel gratis.
Ja, ja, Hammer. Und ich meine, du hast die Arbeit dafür getan. Ja.
Genau.
Du warst viel unterwegs. Und ich denke, das ist halt heutzutage immer noch sehr wichtig, die Arbeit dafür zu machen, aus der Komfortzone zu kommen, einfach mal rauszugehen, mit Menschen sprechen, Deals zu machen und erstmal etwas geben, bevor wir nehmen, vor allem, wenn wir am Anfang stehen.
Genau.
Ja, erstmal den Preis dafür zu bezahlen. Ja,
ja. Ja, richtig, richtig, so ist es. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt.
Jetzt weiß ich auch, dass du sehr, sehr viel gemacht hast und heute immer noch, immer wieder Power gibst, Vollgas gibst, sehr viel unterwegs bist, fast auf allen Messen unterwegs bist, als Juror, als Speaker auf der Bühne. Wie findest du denn jetzt so die Balance zwischen deiner kreativen Arbeit und so deinem persönlichen Leben?
Das vermische ich halt ziemlich gut. Also ich habe natürlich den riesen Luxus. Ich bin aktuell Single und ich habe keine Kinder. Also das muss man immer noch im Hinterkopf halten. Ich kann meinen Tagesablauf freigestalten. Ich ich habe keine Termine in dem Sinne, wo ich jetzt jemanden in den Kindergarten bringe oder so ein Familienleben habe. Das macht es natürlich viel, viel einfacher. Was ich aber gemerkt habe, ist natürlich, dass du dir auf jeden Fall Auszeiten gönnen musst, immer wieder. Aber nicht mehr den Gedanke, es gibt nicht klassisch, ich gehe jetzt zum Arbeiten und jetzt habe ich frei, weil das verkopft ein Extrem, sondern ich will, dass alles eins ist. So dieses typische, egal wann ich etwas mache, es fühlt sich nie nach Arbeit an, weil es gehört einfach dazu. Und so versuche ich das immer mehr zu planen, aber hab halt, da bist du natürlich in einer ganz anderen Situation mit Kinder, Familie, das bewundere ich immer, das alles unter einen Hut zu bringen. Also bei mir ist recht easy, muss ich sagen.
Ja, okay, aber sehr, sehr, sehr spannend. Also im Endeffekt, was du gerade sagst, ist, man muss das jetzt gar nicht so hart trennen, dass man sagt, das ist jetzt die Arbeit und das ist jetzt meine Freizeit, sondern alles ist quasi eins, aber alles nach einem gesunden Maß. Das heißt, man muss sich auch selbst reflektieren, okay, habe ich gerade selbst die Balance irgendwie drinne? Gönne ich mir die Auszeiten? Mache ich mal etwas nur für mich? Oder ist es gerade nicht so? Ja? Hast du so Methodiken oder einen Tipp, wie man das irgendwie in Kontrolle hält? Also, dass man da nochmal drüber schauen kann, okay, ist das alles gerade noch im Rahmen?
Boah, ich bin selber da immer noch in diesem Prozess drin, weil ich hatte, also mein erster Gehörsturz hatte ich damals, wo ich dann sehr viele Shootings gemacht habe, jedes Wochenende gearbeitet, also unter der Woche im Kosmetiksalon, am Wochenende Shootings, dann parallel habe ich noch als Türsteher gearbeitet, also so völlige Kontraste drin gehabt und da hatte ich meinen ersten Gehörsturz, wo ich dann Arbeitssperre bekommen habe, weil ich zu viel gemacht habe. Dann ein paar Jahre später hatte ich einen Burnout, weil ich, das war aber auch einfach zu viel auf einmal und ich glaube, ich habe nie gelernt, vielleicht kam das auch durch die Bundeswehr, mir Auszeiten zu gönnen, sondern ich habe immer gemacht, bis ich einfach nicht mehr konnte. Und jetzt habe ich meinen zweiten Gehörsturz, vor längerem ist der gekommen, wo ich dann gesagt habe, ey, so, und ja, jetzt muss ich einfach mehr drauf achten. Also nicht ich muss, sondern ich will. Und was jetzt immer so der Punkt ist, ich gucke, dass ich viel raus kann in die Natur, spazieren gehen, auch mal Wellness gönnen, mal auch mit Übernachtung, einfach mal einen ganzen Tag saunieren, entspannen, Buch lesen. Und das aber gezielt. Und ich wohne es hier, also oben drüber, hier unten ist quasi mein, wo ich wohne und mein Studio, wo ich arbeite. Oben drüber wohnen meine besten Freunde und ganz oben drüber ist der Salon. Und mit den Kindern, ich bin so der Lieblingsonkel von den Kindern und wir unternehmen brutal viel zusammen. Und das tut mir extrem gut, dieses komm, lass uns mal einen Ausflug machen mit den Kiddies. Also schon, ich bin da immer noch im Lernprozess, aber nimm dir diese Auszeiten, bevor es zu spät ist. Weil dieses zu spät habe ich schon oft an die Grenze ausgereizt und nochmal einen dritten Gehörsturz wird es nicht geben. Dann breche ich komplett weg. Und darum kann ich nur den Rat geben, nimm dir diese Auszeiten. Ja, und es gibt so einen tollen Satz. Wie willst du deiner Familie helfen, wenn es dir scheiße geht? Ja, oder wie willst du anderen Menschen unterstützen, wenn du nicht selber in deiner Kraft bist? Wie willst du am Kunden eine geile Massage machen, ein geiles Make-up, wenn du selber während des Schminkens, während der Behandlung total schon im Stress bist, weil du überlegen musst, Mensch, heute muss ich das und morgen muss ich das machen und ich bin einfach total landunter, sondern das ist nicht gut. Gönne dir immer Zeit, wo du selber zur Ruhe kommst, bevor es eben zu spät ist. Und weil du merkst es nicht. Das ist ja das Blöde. Es kommt keine Zeit, wo du denkst, ja, jetzt ist vorbei, sondern das ist schlagartig. Und dann ist aber zu spät.
Ich habe letztens eine E-Mail gelesen von Calvin und da stand im Titel drin, achte nicht auf deine Gesundheit.
Ja.
So, natürlich war das erstmal ein Betreff, um die E-Mail zu öffnen.
Richtig.
Aber er meinte es tatsächlich ernst. Und zwar soll man nicht, und das hat mich total inspiriert, achte nicht auf deine Gesundheit, sondern kümmere dich proaktiv um deine Gesundheit. Mhm. Ja, achten tun wir nicht irgendwo hinzufallen oder gegenzustoßen, aber die Gesundheit ist viel zu wichtig, als nur darauf zu achten, sondern arbeite proaktiv an deiner Gesundheit.
War geil. Ja,
und das ist halt es war so inspirierend für mich, dass ich mir das so im Kopf gebrannt habe.
Ja.
Es geht darum, proaktiv dafür etwas zu tun und das jeden Tag. Ja, und nicht erst dann, wenn ich merke, dass es mir nicht gut geht, weil dann ist es schon zu spät, ja, meistens.
Geil, weil, also das war auch eben, darum habe ich mir die Apple Watch geholt, da habe ich meine ganzen Werte drauf, weil ich selber meinen Körper nicht einschätzen kann. Kommt vielleicht, wie gesagt, durch die Bundeswehrzeit oder weil du musst halt funktionieren, du bist halt eine Maschine sozusagen. Und da habe ich zum ersten Mal festgestellt, ey, meine Uhr sagt, ich bin kaputt, aber eigentlich geht's mir doch gut. Aber trotzdem, laut meiner Uhr, darf ich nichts machen. Und da habe ich erst mal verstanden, weil ja die Uhr diese Werte tagtäglich, Tag und Nacht aufzeichnet, dass ich wirklich viele Momente hatte, wo ich immer gedacht habe, ist alles easy und dann noch mehr Leistung gebracht habe, obwohl ich eigentlich in der Regenerationsphase sein sollte. Mhm. Das ist so schwer, wenn du, ja, und darum, das ist vielleicht auch so ein Tipp, wenn du selber nicht die Verantwortung für dich übernehmen kannst, so wie ich, dann hol dir ein Tool. wo es vielleicht ein bisschen sichtbar macht, um deinen Körper zu verstehen, wie der funktioniert. Ja.
Ich merke jetzt auch gerade, also es sind ja viele verschiedene Themen, über die wir heute auch gesprochen haben. Und man lernt aus jedem Gespräch etwas mit, aus Erfahrungen von anderen Menschen. Mhm. Und deswegen finde ich das, und jetzt nochmal das Thema Netzwerk, so wichtig, dass man in den Austausch geht, Erfahrungen austauscht. Und da gibt's ja unter anderem die Zukunft-Beauty-Branche, Zukunft-Beauty-Community, genau. Wo Make-up-Stylisten, Friseure, Kosmetikerinnen, Ärzte alle in einem Netzwerk sind und sich austauschen. Und jeder berichtet von seinen eigenen Erfahrungen, jeder stellt Fragen, profitiert von den Erfahrungen der anderen, um die gleichen Fehler, die sie vielleicht gemacht haben, nicht zu machen. Und hier vielleicht auch gleich eine Empfehlung an der Stelle. Der Patrick ist auch in dieser Community. Mhm. Wir sind auch in dieser Community. Und wenn du Interesse hast, schau dir gerne mal hier unter der Beschreibung, wenn du jetzt gerade einen Podcast hörst, dann schau in die Shownotes oder auf YouTube unter dem YouTube-Video und komm rein. Die Gruppe ist komplett kostenfrei. Und das Coole daran ist, wir vernetzen uns alle, die in der Beauty-Branche sind.
Ja, weil tatsächlich ist es so, dass gerade in der Beauty-Branche sehr viel Alleinkämpfer auf dem Markt sind und du wirst halt immer so ein bisschen betriebsblind, weil du machst halt dein Ding. Es gibt aber mittlerweile, die Zeit rennt so schnell und es gibt so tolle Möglichkeiten. Und wenn du es gar nicht mitkriegst, weil du einfach immer nur ständig mit deiner Bubble beschäftigt bist, das macht es für die Zukunft sehr schwer. Und darum ist es eine Riesenchance, Zukunft Beauty, komm da rein, tausch dich aus, hol dir Rat, frag, wie es andere machen und du wirst sehen, das bringt so viel an Mehrwert, das ist richtig geil.
Ja. Absolut. Jetzt zur letzten Frage, weil wir sind jetzt schon ziemlich lange am Talken hier. Was bedeutet Schönheit für dich, Patrick, persönlich und wie versuchst du, ich sag mal, diese Sichtweise durch deine Arbeit zu vermitteln?
Also Schönheit, muss ich immer sagen, leider geht das Ganze in eine ganz falsche Richtung, dank KI-Filtern und. Bin mir auch sicher, es kommt eine ganz große Depressionswelle auf uns zu an jungen Menschen, die mit ihrem eigenen Aussehen nicht zurechtkommen werden, weil natürlich Filter etwas zeigen, was aber nicht möglich ist. Darum kann ich immer nur appellieren, also mit Make-up, es ist dekorative Kosmetik. Man kann sehr vieles machen, aber macht nicht zu viel. Ich bin ein ganz großer Fan von natürlichen Make-ups in allem, was man macht. Es sollte immer noch die Person sein. Das ist auch die Starline-Methode. Es ist immer ein Touch Natürlichkeit noch mit drin. Und das ist eigentlich so, ja, Schönheit. Schönheit ist eigentlich der Mensch an sich. Also nicht ein geiles Make-up, nicht ein geiles Hairstyling oder ein geiles Outfit, sondern der Mensch, so wie er ist, als Persona. Und alles andere solltest du nur machen, um einfach dich vielleicht ein bisschen wohler zu fühlen. Oder wenn du jetzt zum Beispiel einen Geschäftstermin hast, um dem Ganzen nochmal einen Schub zu geben, ziehst du dich schick an, dann hast du ein anderes Mindset, ein anderes Feeling. Aber nicht, weil du es brauchst, um dich besser zu fühlen oder weil du dich verstecken willst vor der Realität. So, das ist, du bist schön genauso, wie du bist. Ja, und alles andere ist einfach nur eine kleine Optimierung, die zum eigenen Wohl dient. Ja.
Ja, das sind doch schöne abschließende Worte. In dem Sinne, vielen lieben Dank, Patrick, hier, dass du bei uns im Podcast bist.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast. Und als kleines Dankeschön habe ich ein Geschenk für dich, und zwar unseren kostenlosen Ratgeber Garantiert mehr Neukunden für hochpreisige Behandlungen. Darin erfährst du, wie es bereits über 1000 Kosmetikerinnen geschafft haben, ihren Tagesumsatz von 300 Euro auf durchschnittlich 787 Euro zu steigern. Geh jetzt auf bb24.marketing/podcast und lade dir den Ratgeber direkt kostenlos als PDF herunter. Klicke dazu einfach auf der Webseite auf den pinken Button und wir schicken dir direkt den Ratgeber zu. Also nochmal, geh jetzt auf bb24.marketing/podcast und lade dir den Ratgeber herunter.